Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Willkommen hier im Fokus auf DRS3 am Montagabend. Am Mikrofon ist Sabine Lütti. Und mein Gast heute Abend, das ist ein Mann, der Tiere vor dem Aussterben rettet. Der Philipp Ammann von Pro Specie Rara, der setzt seine ganze Energie und seine ganze Überzeugungskraft auch ein, dass alte, ursprüngliche Tierrassen, zum Beispiel die graue Geiss, Capra grigia, dass solche Tiere nicht für immer von dieser Welt verschwinden. Und gerade vor ein paar Tagen hat er zugunsten von dieser eben sehr, sehr seltenen Capra grigia eine grosse Benefiz-Auktion organisiert, und zwar im bekannten Zürcher Auktionshaus Sotheby's. Willkommen im Fokus, Philipp Ammann. Sie schützen Tiere. Das ist Ihre Mission. Und jetzt am Anfang gerade ein bisschen eine ketzerische Frage an einen Tierschützer, wie Sie das sind. Gibt es irgendein Tier, das Sie finden, das kann man eigentlich locker aussterben lassen?
Das ist eine provokative Frage. Prinzipiell natürlich nicht.
Das müssen Sie jetzt so sagen?
Das muss ich natürlich jetzt so sagen. Es gibt auf dieser Welt ganz viele Arten und Rassen. Und schlussendlich haben wir uns auf Fahnen geschrieben, die Vielfalt an biologischen Tieren zu retten und zu erhalten. Und dazu gehören eigentlich alle Tiere.
Das ist jetzt die offizielle Version, und der Philipp einmal privat, Sommerabend, Sommernacht, Mucke, finden Sie, die dürfen, sollten weiter uns stören, stechen? Oder wäre das etwas, wo man eigentlich darauf verzichten
könnte? Ja, jetzt fängt es eben schon an. Und das sind nicht nur Mucken, die man vielleicht einmal sehr gerne verschlägt auf der Haut. Das sind auch Schnecken im Garten, die man einmal davon haben will. Natürlich kann man nicht bei jedem Schritt im Garten schauen, ist da noch irgendwo ein Mikröbli drunter, das gerade so gut zu der biologischen Vielfalt gehört. Von dem her muss man natürlich ein bisschen Unterschied machen.
Also das heisst, Sie laufen durchs Leben und finden alles, was kreucht und fleucht, absolut lebenswert?
Prinzipiell eigentlich schon.
Was heisst jetzt das prinzipiell? Wo ist denn,
es gibt natürlich Sachen, die einfach grusig sind. Also das ist ja so. Also wenn Sie mal eine Brämenlarve in einem Weiher beobachtet haben, ist das zwar faszinierend, aber es ist recht grusig. Es gibt natürlich Tiere, die attraktiver sind und weniger attraktiv sind.
Ich habe mir sagen lassen von Ihrem kleinen Bruder, der Michel Ammann, dass Sie schon als Kind so einen Tierverrückten gewesen, wo jedes Lärfeli, jedes Ameiseli beobachtet und beschützt hat. Ich habe mit ihm telefoniert und er hat mir erzählt, wie das ausgesehen hat damals bei Ihnen daheim. Sie sind 3 Buben und in seinem Zimmer, also im Zimmer von Michel, sind alles voll Bilder gewesen und Kunst. Er ist dann auch Künstler geworden jetzt. In Basel ist er Künstler. Dann im Zimmer von Ihrem Zwillingsbruder, sagen Autosteuerräder, wenn ich das richtig im Kopf habe, an der Wand gehangen oder irgendwo. Und wenn man in Ihr Kinderzimmer reinkommt, sage, Herr Ammann, dann hätte das ein bisschen ausgesehen wie ein Zoo oder wie ein Gewächshaus oder beides miteinander. Was war denn dort alles drin gewesen, in Ihrem Zimmer?
Ja, mein Zimmer hat zeitweise ziemlich gelebt. Das sind vor allem dann relativ bald Aquarien gewesen. Ich habe als kleiner Bub ein Occasion-Aquarium mal noch immer geschenkt bekommen. Und das war so die Initialzündung, dass ich da probiert habe, die Fische zu züchten und zu vermehren und aufzuziehen. Und das war eine Faszination. Dementsprechend hat mein Zimmer ausgesehen, ein bisschen wie das Vivarium in Basel-Zolli. Das hat nur so gesprudelt und blubbert. Bin ich da ziemlich an Grenzen gegangen, was da möglich war, drin umzusetzen.
Inwiefern an Grenzen?
Ja, es hat einfach keinen Platz mehr gehabt. Also in jeder Ecke hat da noch immer noch ein Nischli gehabt. Jeder hat noch etwas gelebt.
Das sind Fische gewesen, vor allem?
Im Zimmer sind es vor allem Fische gewesen. Und dann ist es natürlich draußen weitergegangen im Garten. Ich hatte das Glück gehabt, in einem Einfamilienhaus aufzuwachsen, mit einem grossen Garten. Und dort habe ich als kleiner Bub schon, bin ich da Ameisenbären nachgegangen an der Hausmauer und geschaut, wie die ihre Ameisen fangen. Hat dann aber auch probiert, selber Tiere anzuhäufen, schon auch dort, wo man da alte Droge im Keller rausmontiert hat. In der Wäschküche habe ich dann sofort durchgestiert, dass der im Garten vergraben wird, dass ich dort vom Nachbarn ein paar Goldfische ausreissen konnte. Und so muss man sich das vorstellen, also überall kleine Projekte gehabt.
Was haben Sie sonst noch für Tiere gehabt? Also Fisch, so Amphibien, kann ich mir jetzt vorstellen, Ameisli, was ist sonst noch dort überall rumgekrochen?
Ja, zum Horror von meiner Mutter habe ich dann eine Zeit lang Mäuse angeschleppt. Auch das war so etwas Spezielles, weil ich per Zufall in einem Zoogeschäft eine beige Maus gesehen habe als Bub. Und dann bin ich dort mit dem Velo an und habe die gekauft und ein Gespönli dazu und habe dann schauen, was jetzt passiert, wenn man die einfach kreuzen mit anderen Farben und wie das so ist mit Mäusen. Die haben sich halt eben vermehrt wie Mäuse. Und so habe ich dann relativ viele Tiere plötzlich gehabt und habe dann in den Garten raus müssen, habe dort ein Häuschen gebaut.
Für die Mäuse?
Genau, und habe dort einfach im grösseren Stil mal schauen, was da passiert mit diesen Farben.
Und was ist denn passiert? Sind die Flecken gewesen, gestreifelt, gemischt?
Das habe ich nicht angebracht, aber es war sehr eindrücklich. Es sind also schwarze, weiße, braune, beige, alles Mögliche. Gehabt, ja.
Sie haben die Farbenlehre, Genetik eigentlich dort schon mal ausprobiert, ohne recht zu wissen, was sie machen da dabei. Ist das so ein das wissenschaftliche Interesse gewesen? Sie sind jetzt nicht der Bub, der das Büsi hat, sondern eher der wissenschaftliche, der Jungwissenschaftler, der schaut, welche Maus mit welcher, was für eine Farbe gibt.
Ja, also mit Wissenschaft hat das natürlich noch nicht viel am Hut gehabt und viel zu tun gehabt. Aber ich würde sagen, dass dort sicher so ein bisschen Geburtsstunde war von dem, welche wissen und welche nachschauen, wie das funktioniert. Ich habe ja dort schon auch ein bisschen einen anderen Ansatz gehabt, jetzt im Nachhinein, wenn man nochmal darüber denkt, dass ich ja die Tiere keine Namen gehabt oder sind irgendwie meine Schoßtiere gewesen, sondern ich habe die wirklich unter möglichst artgerechten Bedingungen aufziehen und die haben natürlich auch wieder weggemiesen und dann hatte ich zum Glück einen Nachbar oder ein paar Schlangen gehabt. Und ist mir dort eigentlich schon bewusst gewesen, dass das Kreisläufe sind, dass die Schlangen ja auch etwas zu fressen brauchen und dann habe ich dann die, die ich übrig hatte, dann können ihm noch verkaufen und noch Sackgeld noch aufbessern.
Aber das ist schon ungewöhnlich. Also ein normal, ich sage jetzt das mal ein bisschen zugespitzt, ein normales Kind hat irgendwie Büsi, Hündli, Meersäule und tut nicht seine Tiere, die es damit viel Liebe züchtet, den Schlangen verfüttern. Also es ist schon gerade von Anfang an eigentlich ein anderer Zugang zu der Natur oder zu den Tieren gewesen, als ich sage jetzt mal das Durchschnittskind, Schweizer Kind.
Ja, in dieser Beziehung sicher, ja. Wir haben natürlich auch eine Katze gehabt bei uns daheim und die hat die natürlich nicht verfüttert, das ist klar. Aber so kann man schon sagen, ja, auch mit den Fischen und mit den Fröschen, so eigentlich mehr wirklich der biologische Zugang dort schon eigentlich.
Wenn ich das so ein bisschen mir vor Augen hole, ist wirklich wahrscheinlich jeder Quadratmeter, so stelle ich mir das vor, in dem Garten, in dem Haus, in dem Zimmer vor allem, vollgestellt gewesen. Wer hat denn die Tiere rausgemistet und putzt? Sind das auch Sie gewesen?
Ja, das habe ich natürlich auch selber müssen. Da bin ich natürlich auch von meinen Eltern so erzogen worden. Also die haben da nichts übernommen. Und es war aber auch dort schon so gewesen, dass ich das, abgesehen von den Aquarien, das habe ich über lange, lange Zeit gemacht, auch immer wieder frische Projekte eigentlich angefangen habe. Also ich habe dann nicht über Jahre die Mäuse gezüchtet und habe es dann irgendwann mal gesehen und wieder aufgehört.
Ist das etwas typisch für Sie, dass Sie schnell mal dann, ich sage mal, Geduld verlieren, wenn Sie mal gecheckt haben, wie es läuft, dann muss das nächste Projekt kommen?
Ja, das ist halt ein bisschen Faden, ja. Also, das ist schon so ein das. Geduld verlieren ist vielleicht das Falsche, wenn man mal herausgefunden hat, wie es läuft. Und wenn man mal so ein bisschen durchgestoßen ist, wie es könnte klappen, dann verliert es ein bisschen der Reiz. Also, dann das täglich dann wieder zu repetieren, das ist dann nicht so mein Ding.
Also, Sie brauchen neue Inputs, immer wieder, neue Herausforderungen. Wir reden nachher, Sie haben nämlich ganz einen Haufen Zeug schon gemacht in Ihrem Tierretterleben, sage ich jetzt einmal, und wir schauen dann ein paar von denen an. Mich nimmt noch Wunder voran, die Reaktion von aussen auf jetzt den Bub mit den Aquarien und Terrarien und Ameisen beobachten, ist dann vielleicht anders als die meisten Buben, die gehen shooten, wenn sie am Boden liegen und Ameisen beobachten. Wie war denn das? Haben Sie da irgendwelche Erinnerungen an die Reaktion von außerhalb?
Ja, ich bin schon, habe das schon sehr viel allein gemacht. Ich bin in der Schule hatte ich meine Glicken und wir hatten sehr gesellig und wir sind viel losgezogen. Und das war so vielleicht auch wie so ein Gegenpol. Also wenn ich dann daheim war, mit meinen Projekten hier geknübelt habe und knüspelt habe. ich glaube, das ist so ein auch so ein bisschen Zeit für mich selber zu haben und für mich selber zu schauen. Und das ist eigentlich nicht etwas, wo die Kollegen zu Hause gekommen sind, meine Mäuse anschauen oder meine Aquarien anschauen. Die haben auch immer andere, lustigerweise immer andere Interessen gehabt. Die haben dann vielleicht Töffli frisiert.
Und das ist, sind Sie dann ein einsamer Bub gewesen in dem Innen? Oder haben Sie das Gefühl gehabt, Sie seien da total integriert? Oder?
Gut, während ich natürlich hier im Keller unten von meinem Elternhaus meine 15 Aquarien nachher hatte, Ja, das habe ich natürlich allein gemacht. Also, das ist schon ein einsames Hobby. Aber ich bin auf keinen Fall ein einsames Kind gewesen. Weil, eben, wie gesagt, wenn ich dann raus bin, wenn ich dann mit meinen Leuten losgezogen bin, in die Schule, in der Freizeit auch so, von dem her war es sehr ausgewogen gewesen.
Mhm. Sie sind dann ins Gymi gekommen, haben dann studiert, Biologie. Das wundert einen ehrlich nicht wahnsinnig. Und haben dann, bevor sie dann zu Pro Specie Rara gekommen sind, das ist erst viel später gekommen, haben sie in einer Firma gearbeitet, wo sie Hühnerstall, wenn ich das richtig verstanden habe, Hühnerstall und Schweinestall konzipiert haben. Ganz kurz, wie macht man eine Sau glücklich, jetzt wohntechnisch?
Ja, das ist eine Grotwanderung. Es gibt schon ein System und Prinzip, wo man bewusst, also ein Bedürfnis von einer Sau recht nachkommt. Also das sind die heutigen tierfreundlichen Haltungssysteme, wo halt einfach...
Dass die nicht, kann rumlaufen
genau,
zum Beispiel.
Genau, früher oder? Hat man die halt einfach auf den Spaltenboden da eingesperrt und fertig. Und heute haben die Zonen, wo sie auf dem Stroh schlafen dürfen, Zonen, wo sie raus dürfen und so weiter. Ist aber für mich schon auch... Ja, ich habe nämlich rückwirkend gesagt, es hat so in manchen Fällen ein bisschen an Prostitution grenzt. Also dass du einen Job machst und nicht 100% kannst du dahinter schon mit jenen, die du machst.
Also wie meinen Sie jetzt das, dass Sie etwas haben müssen entwerfen und Sie hätten die lieber ganz in Freiheit gehabt, die Säue oder Hühner? Also wie
gut,
muss
ganz
man das
in Freiheit, verstehen? Das wäre schon ein bisschen zu träumerisch, aber es hat schon, also wir haben vor allem, ich habe jetzt 6 Jahre lang vor allem auch beim Hühnerstall geplant und bin mit ganz vielen lässigen Bauern in Kontakt gekommen, auch das erste Mal überhaupt mit Bauern in Kontakt gekommen, bin auch nicht bäuerlich aufgewachsen. Und dort hat es ganz viele tolle Leute, aber es hat halt auch Leute, die dann mit Tierschutz nicht so viel am Hut haben. Und wenn man dann merkt, dass man einen Stall plant, ich sage jetzt für 6'000 Hühner, und man weiss, er tut nachher 9 rein, dann macht ihm das schon weh. Und wir haben zum Glück relativ viele Bioställe dort geplant und ich habe die planen dürfen mit lässigen Leuten in einem lässigen Umfeld. Aber wir haben halt auch das andere gehabt.
Das tut Ihnen weh? Also man sieht Sie jetzt gerade an, Sie werden ganz ernst. Das geht Ihnen ganz tief, wenn
ja,
da
das hat mich
ein paar tausend Hühner zu viel irgendwo sind.
Das hat mich sehr geärgert, ja, weil mir ist immer halt auch darum gegangen, das Tierwohl anzuschauen, auch aus einem Blickwinkel vielleicht von einem Biologen, wo sagt, das Tier hat Bedürfnis, muss gewisse Verhaltensweisen können ausleben können und das geht halt nicht, wenn man ein Huhn in eine Batterie reinsteckt. Das war dann der Moment, vielleicht, wo ich dann mal so eine Legehennenbatterie für Mauritius planen musste. Das ist zum Glück ganz schnell gegangen und das war nicht grosse Arbeit, weil man da einfach so Elemente aneinander hängt. Und das hat mich schon recht schockiert. Und das war dann auch eine Ausnahme, aber
wieso?
Das war vielleicht dort, wo man dann auch ein bisschen abgehängt hat.
Und wieso hat Sie das schockiert?
Dass ich das machen muss. Also, dass das weltweit gibt, ist klar. Wir sind auch immer wieder an europäische Messe gegangen, schauen, was dort sonst noch läuft. Und da ist die Schweiz natürlich eine Insel vom Tierschutz, fast, wenn man es so sieht. Ich esse heute noch keine Bulle. Gerade heute beim Mittagessen habe ich gefragt, ist das Curry? Kommt das aus der Schweiz? Nein, es kommt aus Ungarn. Dann esse ich es nicht. Weil ich weiss, wie die Hühner dort leben. Und wie die Hühner leiden unter dem System. Und die Schweiz ist da schon einiges weiter.
Also sind Sie ein auf die Welt gekommen als junger Biologe dort. Sie haben dann selber auch ganz einen Haufen Tiere sich zugetan. Sie haben auf einem Hof gewohnt und haben ganz viele dort schon seltene Hühner und sogenannte, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Skuttenschafe, stimmt das?
Genau, ja.
Seltene Schafe, sind das die mit den Hörnern? Mit
genau,
den gerugelten?
So
genau. Und sind dann aber aus privaten Gründen, sie haben sich von ihrer Frau dann getrennt, ausgezogen und wohnen jetzt so als Zwischenlösung in einer Wohnung, ohne jetzt grossen Umschwung und Tier. Und sie haben mir gesagt, dass sie eigentlich möchten, sobald wie möglich wieder irgendwo in die Natur raus, in ein Haus mit, wie man sich das auch vorstellt, für einen Biologen, Anständigen mit viel Umschwung. Ohne Tierleben für sie unmöglich.
Ja, schwierig. Es ist immer eine zweischneidige Sache. Mit Nutztier zusammenzuleben heisst halt auch, den Nutztier müssen schauen.
Zwangsläufig.
Also, Nutztier schaue ich jetzt auch eine Katze an, das ist für mich auch ein Nutztier. Also, das hat dann den Nutzen bei einer Katze ist die Freundschaft, ist die Unterhaltung, ist das Soziale. Also, im entferntesten Sinn ist das ja auch ein Nutztier, es hat einfach einen anderen Nutzen.
Also, das, was wir als landläufig Haustier bezeichnen, würden Sie jetzt als Nutztier auch bezeichnen. Kühe, Hunde, Ross, Meersäule, alles Nutztier.
Ja, also im weitesten Sinn haben wir die Tiere, dulden wir die Tiere ja nicht einfach so ein bisschen um uns herum, sondern wir haben die aus unserem... Nehmen wir durch aus einem egoistischen Ansatz. Ich will eine Meersäule. für mich, weil ich mich mit dem will abgeben und streicheln. Also ich selber will keins. Und von dem her kann man das schon als Nutztier anschauen.
Und für Sie ist undenkbar, um auf die Frage zurückzukommen, das Leben ganz ohne Viecher.
Ja. Yeah.
Was haben Sie denn für einen Nutzen von denen? Jetzt privat.
Schlussendlich ein Bezug zu Lebigem, zu Natur. Für mich sind Tiere eigentlich nie so isoliert gesehen. Also zu sehen. Wenn ich einen Aquarienfisch will halten, dann muss ich dafür sorgen, dass ich ein Ökosystem in dem Becken habe, ja, dass meine Wasserpflanzen wachsen, dass die Schnecken nicht sterben und so weiter. Das ist jetzt im Kleinen, ein kleines Ökosystem aufrechtzuerhalten. Das ist für
das
mich
ist das, was Sie interessiert und nicht das Kuschelding. Oder? Die meisten Leute haben ja hohe emotionale Beziehungen zu ihrem Pudel oder zu ihrem Kätzchen oder auch, ich weiß nicht, zu einem Häschen oder so. Aber das ist bei Ihnen schon nicht so. Das ist mehr so ein bisschen das Forscherische, das Gesamthafte, das Sie interessiert. Wie funktionieren die zusammen mit anderen?
Ja, ja, ja. Und halt wieder ein Projekt können daraus machen. Also letztens haben wir, weil ich jetzt in einer Wohnung wohne, mit einem grossen Balkon, haben wir uns überlegt, was könnte man auf dem Balkon machen? Und da gibt es nicht sehr viel. Und dann ist irgendwie plötzlich die Idee gekommen, man könnte irgendwie mit Schildkröten etwas machen. Und dann ist mir eigentlich dann weniger dort die Schildkröte, sondern was muss ich jetzt alles machen? Was muss dort stimmen? Mich einlesen? Kriegen wir den Sand und den Dreck und das Laub da hin? Und dann haben wir dann gefunden, also ich habe dann gefunden, das geht nicht, wir lassen sie. Aber eben das Drumherum ist für mich ganz wichtig. Also ich kann das Tier allein so nicht geniessen, wenn ich das Gefühl habe, es geht ihm nicht gut.
Okay. Capra Grigia ist eine kleine, zähe, graue Geiss und es ist so ein bisschen ihr Ziehkind, das darf man glaube ich sagen. 300 Tierchen gibt es noch von diesen grauen, kleinen, zähen Geissli und die ist mittlerweile recht berühmt worden. Und ich habe mir sagen lassen, dass sie jedes einzelne Gizzi, das auf die Welt kommt, irgendwo in den Alpen oben gehen besuchen. Über das reden wir, über die grosse Liebe zu dem kleinen Geissli gerade. Und wir reden auch noch über etwas anderes gerade, und zwar über eine ziemlich verrückte Expedition. Sie sind nämlich vor 2 Jahren durch Südpatagonien gestiefelt, und zwar auf der Suche nach einer alten Schweizer Kuhrasse. Und die Chile-Expedition, die ist Thema nach ihrem ersten Musikwunsch, den sie mitgebracht haben. Und zwar haben sie ein Lied sich gewünscht, das genau mit dem Abenteuer in Chile etwas zu tun hat.
Genau, also genau dann, wenn wir dort, wo ich dort unterwegs war, ist das All Summer Long vom Kid Rock auf und ab gelaufen. Und ich hatte das dabei gehabt. Und wir sind ja dort selbst zu zweit unterwegs gewesen, haben einen Student dürfen haben, oder wo wir nach einem Aufruf gefunden haben, der Roberto von Santiago, ist dort in die Stiefel gestanden und ist zu mir runtergekommen nach Patagonien, hat mir den Übersetzer gemacht und wir zusammen in dem Offroader durch Punta Arenas durch und durch die Agglomeration und durch die Wildnis, auch durch Pampa mit dem riesen Offroader und dort innen das All Summer lang immer gelaufen. Er hat das eben nicht gekannt gehabt und wir haben es beide recht cool gefunden und haben dort den Blausch mit dem Lied. Und wenn ich das heute wieder höre, dann bin ich irgendwie wieder mental wieder dort in dem Punta Arenas auf Expedition. It was 1989, my thoughts were short, my hair. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Shined upon her head. And we were trying different things. And we were smoking funny things. Making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bottle. Not thinking about tomorrow. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama. Things.
strange is when the leaves begin to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again.
Man, I like to see that girl again. Hey!
And we were trying different things and we were smoking funny things.
All summer long auf Wunsch von Philipp Ammann. Mein Gast im Fokus heute Abend, er ist Tierretter von Pro Specie Rara. Und Sie haben vorhin gesagt, zu dem Lied, Herr Ammann, sind Sie und der Roberto aus Santiago durch Pampa gefahren mit einem Offroader und haben Freiburger Kühe gesucht, gejagt. Ich weiss nicht genau wie. Haben Sie sie gefunden?
Ja, sehr heikle Frage. Es ist so, dass man heute alte Rassen oder auch moderne Rassen sehr technisch definiert.
Vielleicht müssen wir zuerst noch schnell erklären, was genau Sie dort gemacht haben, bevor wir dort ins Detail kommen. Sie haben nämlich, man hat das Gefühl gehabt, dass es in dem Chile alte Schweizer Kuhrassen gibt, die man wiederentdecken könnte. Und Sie sind dann dort hin, ich hoffe, ich sage jetzt das richtig, zum schauen, ob das wirklich Abkömmlinge sind von diesen Freiburger Fleckviehkühen, die schon vor vielen Jahren mal ausgewandert sind. Ist das etwa richtig so?
Ja, genau. Also so um 1880 rum war eine grosse Auswanderungswelle von Schweizer, von ganz Europa, weil in der Schweiz auch Bauern, die keine Zukunft mehr gesehen haben in ihrer kleinen Heimat sind. Unter anderem eben auch auf das Punta Arenas, also das ist in Feuerland unter Stunden im südlichsten Spitz von Chile ausgewandert. Und der Joseph Davé aus dem Freiburgerland ist dort eben auch mit seiner Familie ausgewandert. Da das Milchbauern gewesen sind, haben die sind die nicht so happy gewesen mit den Tieren, die sie dort angetroffen haben. Es war vor allem ein Schaufland aus Patagonien. Und dann ist dann der Sohn von Joseph Davé, der hat dann schon José Davé geheißen, ist schon sehr gut assimiliert gewesen, ist dann zurückgekommen 1930 und hat so Freiburger Kühe per Schiff, per Dampfschiff von Bordeaux, 30 Tage, muss man sich das vorstellen, über den Atlantik über mitgenommen. Und das war die Vorgeschichte gewesen. Auf die sind wir gestossen über einen Historiker, der auf den Wurzeln gewandelt ist von seinen Ahnen, oder? Und der die Auswanderung analysiert hat. Und 1975 ist die letzte Freiburger Kuh ausgestorben in der Schweiz. Erstaunlich, dass das viele Leute nicht wissen, habe ich nachher gemerkt.
Ist das Fleck für die schwarz-weisse?
Die schöne schwarz-weisse, behornte, tolle Kuh, die ist ersetzt worden. Und dummerweise kann man sagen, also dummerweise für die Wahrnehmung, mit der, auch mit einer schwarz-weissen Kuh, mit der Holstein-Kühe, so dass der Laie das gar nicht gemerkt hat. Wir haben auf jeden Fall Luft bekommen von dieser Geschichte und haben gefunden, dass dem muss man nachgehen. Und sind dann eben dort runtergereist, um zu schauen, was da überlebt hat von diesen Tieren. Und weil es die Tiere in der Schweiz eben nicht mehr gegeben hat, oder nicht mehr gibt, ist es nicht schwierig zu beweisen, was ist es jetzt. Also die Genetik zu vergleichen hat man nicht können. Man hat quasi den Test dazu nicht gehabt. Also 100% Freiburger Kuh genetisch hat man nicht gehabt. Und so hat man dann irgendwie miteinander probieren, das herzuleiten. Und eben, heutzutage kann man nicht einfach nur sagen, sieht so aus wie, sondern man muss das auch genetisch beweisen können. Und das ist uns nicht gelungen, obwohl die Tiere in meiner Meinung nach, also zumindest optisch ist mir das Kaltdrucken durch abgelaufen, wenn ich die Kühe gesehen habe. Das sind also Freiburger Kühe, die dort gestanden sind. Alle die Merkmale, die sie haben müssen. Und ich bin überzeugt, dass ein grosser oder ein schöner Anteil an der Genetik eben auch Freiburger Genetik ist.
Aber Sie haben es nicht können beweisen.
Ich habe es nicht können beweisen und die Signifikanz und die Tests, die man heute muss haben, die heute Genetiker liefern müssen, haben wir nicht können liefern.
Gut, erzählen Sie von dieser Expedition. Wie, Sie sind dort runter mit dem Roberto und sind in den Offroader und haben was gemacht?
Also zuerst mal hatte ich riesige Glück gehabt, durch das über einen Landwirtschaftsangestellten von Santiago de Chile, also von der Hauptstadt, der hat Verwandte gehabt dort unten und durch das sind wir bereits am ersten oben schon immer Familienfest reingehockt. Also es war wunderbar gewesen, dort anzukommen, überhaupt nicht irgendwie suchend als erstes, sondern gerade schon voll drin in einem grossen Barbecue. Und dann haben wir über die Leute, die sehr viel Verbindung hatten mit den Bauern in den Punta Arenas, haben wir dann Kontakt können schmieden. Und wir sind eigentlich mit Bildern, mit historischen Bildern, wir haben die Ausdrücke dabei gehabt, sind wir dann wirklich quasi von Hof zu Hof, haben uns durchgefragt, wo sind die Kühe von dem Davé angekommen, wem hat der Kühe verkauft, wer weiss noch, wo die Kühe stehen. Und diese Kühe haben sie, sagen sie jetzt noch, Vaca Suiza, also Schweizer Kühe. Und dann sind wir den Vaca Suizas nachher quasi. Und das war sehr spannend. Da, also quasi von einem zum anderen, der hat doch auch noch gegangen, doch dort noch. Und zu dem spannenden Anfang von der Recherche ist es natürlich auch rein praktisch sehr spannend gewesen, weil man muss sagen, ich habe völlig naiv gedacht, ja, wir finden dann einen Bauer und gehen dann zu dem, wir können einen Termin, gehen zu dem in den Stall und schauen die Kühe an. Weit gefehlt. Also einen Termin machen mit diesen Bauern ist schon mal schwierig. Also kannst du machen, aber
nützt nicht. Da
steht man dort und da ist nie eine. Also die Schweizer Pünktlichkeit ist dann hier auf die Geduld gespannt worden. Und das andere ist, dass die einfach gar keine Stelle haben. Also wir waren Ende Winter dort gewesen, im Süden, auf der südlichen Halbkugel. Und die Kühe sind auf 100 Hektar Betrieb, quasi, also Cake quasi, einfach gelaufen.
Sehr extensiv.
Genau, die hat man gar nicht gefunden am Anfang.
Und sie mussten dann denen nachfahren?
Wir haben dann wirklich mit dem... Also,
der moderne Cowboy.
Offroad hat wirklich gebraucht, oder? Unser Offroad hat Pathfinder geheißen und hat wirklich seinen Path müssen finden, also seinen Weg müssen suchen. Wir sind da gefahren. Ich hätte nie gedacht, dass ich so durch Pampa fahre. Und wir haben dann zum Glück auch ein paar Gauchos gehabt, mit dem Ross und mit dem Hund und mit dem Lasso sind die Kühe eingefangen. Also, es ist sehr wild gewesen.
Sehr abenteuerlich tönt das. Auf was für Reaktionen sind sie gestossen? Also, ich stelle mir vor, das ist eher eine ärmliche Umgebung dort. Da kommt ein Schweizer und sucht Kühe von der Schweiz, die ausgestorben sind. Wie haben die reagiert, die Leute dort unten?
Die haben natürlich im Vorfeld das schon vernommen. Das hat sich natürlich sofort umgesprochen. Die Schweizer kommen und kaufen Kühe und zahlen eine Million Pesos, etwa 3'000 Franken. Also das ist für die natürlich riesen viel Geld. Man muss sich das vorstellen, bei uns in der Schweiz, wenn ein Bauer 30 Kühe hat, dann ist das jemand. Also dann ist das dann ist man angesehen, hat man einen schönen Stall, einen schönen Betrieb, man hat 30 Milchkühe. In Punta Arenas bin ich auf Bauern gestoßen, die haben 120 Kühe, die sind absolut am Rand von der Gemeinschaft, also wirklich im Umfeld von dem Punta Arenas sehr viel Müll und sehr viel Abfall liegt da drum. Bin natürlich auch gerade wirklich am letzten Wintermonat gesehen, wo auch die Vegetation nicht mehr so schön war, natürlich. Aber die haben nicht die Anerkennung oder die Unterstützung, die Rechtzahlungen und so weiter. Das haben die alles nicht. Also die sind wirklich, die überleben dort mit ihren Kühen.
Aber das sind arme Leute. Und ich stelle mir das einfach so vor, sie als Schweizer kommen dort und suchen, sag mal, altes Genmaterial von einer Kuh, wo wahrscheinlich den meisten relativ egal ist, ob jetzt das dort noch ist oder nicht. Wie war denn das für sie gewesen? Also, wie haben sie denn das von sich selber auch gerechtfertigt, der Riesenaufwand für die Suche nach altem Genmaterial und auf der anderen Seite Menschen, Bauern, Kinder, die irgendwie am Existenzminimum leben?
Ja, das war schon sehr speziell gewesen. Auf der anderen Seite habe ich schön gefunden, dass die Bauern schaffen eigentlich völlig ohne Aufmerksamkeit. Also die haben das auch sehr geschätzt, dass da plötzlich jemand kommt und sich interessiert für das, was sie machen. Interessiert für die Geschichte von ihren Tieren. Wie kreuzest du deine Tiere? Nach was für Ziel musst du deine Tiere selektionieren und so weiter. Also mir hat auch gedacht, natürlich haben sie hinter meinem Rücken, sind mich sicher, haben sie geschmunzelt. Also jetzt spinnen sie die Schweizer. Das ist dann auch, wir sind ja 2 Wochen dort gewesen. Also nach 2 Tagen ist bereits schon das Lokalfernsehen mitgekommen. Ich fand, jetzt müssen wir jetzt filmen. Das ist jetzt können die Schweizer Kühe suchen. Das ist ziemlich exotisch gewesen. Aber was ich schon toll gefunden habe, also, sie haben es wirklich ernsthaft mitgemacht. Sie haben mitgedacht. Sie hätten ja können, mehr jede Kuh andrehen als Nachkommen von dem, also die Vacas Visa. Und sie haben wirklich, also zum Teil aus grossen Beständen nur noch 1-2 Kühe gebracht. Oder?
Das ist so die Sicht von unten. Ich frage mich, was für einen Sinn macht denn das überhaupt ganz generell, wenn sie jetzt wirklich die Kühe gefunden hätten und das hätten können beweisen und wieder in die Schweiz genommen hätten. Und dann aus Sicht von, also jetzt aus betriebswirtschaftlicher Sinn, der Bauer XY, ich weiss nicht, in Freiburg oder irgendwo im Kanton Bern, wo mit seinen 25 Hochleistungskühen schon kaum kann leben und dann kommen sie mit so einer zähen Urkuh. Was will denn der mit der? Also was würde denn das für einen Sinn machen, die wieder gehen, überhaupt finden und wieder da anbringen?
Ja, da kommen wir zur Grundsatzfrage. Was macht pro Spezie rara? Wieso braucht es alte Rassen? Alte Rassen braucht es aus mehreren Gründen. Es hat einen Biodiversitätsgrund, also das ist die Vielfalt von der Eigenschaften von unseren Nutztieren, die Vielfalt von den Tieren mit ihren Einsatzmöglichkeiten zu erhalten. Die eine Rasse eignet sich besser für Milch, die andere besser für Fleisch, die nächste kann man gut Stotzungsland bewirtschaften und so weiter. Und dann gibt es aber zu dem biologischen Schatz an Eigenschaften, die Tiere bilden miteinander, gibt es auch einen kulturhistorischen, einen kulturellen. Ich finde es wirklich immer sehr speziell, wenn ich von Bern ins Kanton Freiburg gefahren auf der Autobahn und dort kommt das große Schild «Willkommen im Freiburgerland». Da ist eine schwarz-weisse Holsteinkuh drauf auf dem Schild und lacht die Autofahrer an. Ich finde das immer eigentlich fast...
Vielleicht ist das ja Freiburgerkuh eigentlich. Also, vielleicht meint man, es sei Freiburgerkuh.
Also man meint das.
Die, was gemacht haben.
Jemand, der den Blick hat, sieht dort eine Holsteinkuh natürlich.
Aha, voilà, okay.
Und ich habe auch Leute im inneren Projekt getroffen, die gesagt haben, die Holsteinkühe sind jetzt unsere Freiburgerkühe. Und das ist natürlich aus meiner Sicht schade, weil Holsteinkühe gibt es zu Millionen auf der ganzen Welt und die Freiburgerkühe
eigentlich... Aber der Bauer, was hat denn der davon? Ich verstehe das schon, dass man das gut muss finden muss und je mehr genetische Vielfalt und überhaupt. Aber der Bauer, der Heiri Müller, was hat denn der davon, wenn er jetzt noch ein paar solche Schweizer Urkühe dort hat im Stall und nicht mehr die Holsteiner? Das muss ja Nutzen geben.
Mhm.
Noch weit über den, sagen wir mal, weltanschaulichen, umweltschützerischen Biodiversitätsnutzen über.
Natürlich, also wenn ein grosser Milchviehbetrieb, der mit teurem Futter und viel Aufwand, Stallhalte und so weiter, viel Milch produziert, der wird nicht auf eine alte Rasse umzügeln. Aber, und das ist ja auch das, was wir immer sagen, warum muss man alte Rassen erhalten. Es gibt heute zum Beispiel einen Trend zum extensiven Landwirtschaft, also eine Landwirtschaft ohne hohe Betreuung, ohne teures Futter, also wirklich eine sehr einfache Landwirtschaft, ökologische, biologische Landwirtschaft. Wenn ich jetzt einen Hof habe, wo zu klein ist, dass ich zum Beispiel Direktzahlungen bekomme, das wird heute immer wie schwieriger auch, dann muss ich vielleicht plötzlich einmal arbeiten auswärts, will aber daheim noch meinen Stall trotzdem noch, ich will Leben in meinem Stall haben. Und dann suchen sich heute wieder so Nebenerwerbsbauern oder Bauern, die das in Freizeit machen, eine Kuhrasse, die eben extensiv sind, die eben rustikal sind, genügsam sind,
klein sind. Wo man nicht muss mit viel Futter futtern.
Genau, eine Tür, die vielleicht einfache Geburten haben. Oder? Ein Profibauer kann täglich um seine Kühe herum sein, wenn die halt einmal eine schwierige Geburt haben, was halt zum Teil die Hochleistungsfleischkühe zum Beispiel haben, dann muss er halt eine Tierrasse können rufen und so weiter. Da bin ich vielleicht froh, wenn ich arbeiten kann und ich komme zu oben heim und dann steht so
ein
Graufeichelchen auf der Weide. Oder?
So ein Robustes.
Es ist ja noch immer durch schade, wenn jetzt ein Freiburger Bauer dann muss ein Hinterwälderrind oder ein Evolänerrind für das zutun, wenn er ja seine Rasse dort hat, die er haben könnte. Die auch eine Tradition hat und eine kulturelle Verankerung.
Also es hat Vorteile, weit über die, ich sage jetzt mal, ein bisschen abstrakte Biodiversitätsdiskussion überaus. Wir machen jetzt dann gerade eine kurze Pause, in Anführungszeichen Musikpause, Gelegenheit für euch daheim vielleicht auch zum kurz ins Netz, an den Computer schauen, wie denn all die Tiere, die Viecher aussehen, wo wir jetzt davon reden, Evolän, Kuh und Freiburger und Capra Grigia. Der Link zu Prospecia Rara, den findet ihr auf unserer Homepage drs3.ch und dort findet ihr im Fall auch ein Bild von meinem Gast, Philipp Ammann, mit einem kleinen, herzigen, grauen Geissli auf dem Arm, und das ist eben nicht irgendeines, sondern die berühmte Capra Grigia. Gerade mal 300 gibt es von denen. Wir haben es vorne schon angetönt. Sie haben ein grosses Herz für das Geissli. Wieso eigentlich?
Vielleicht muss ich ganz kurz sagen, das ist eine schöne, stattliche, grosse Geissli.
Ah, excuse. Es sieht so ein bisschen aus auf dem Fötel.
Ist übrigens ein Skizzi drauf. Also
was habe ich jetzt gesagt?
Ist
ein Skizzi ein Männchen?
Es gibt ein Jungs, einfach eine junge Geiss, und da gibt es eine weibliche und männliche Gizzi.
Aha. Heissen aber beide Gizzi?
Genau. Gut. Also wenn man von Gizzi redet, sind einfach die Jungen. Das ist eine sehr eine tolle, stolze, wunderschöne graue Geiss. Die Farbe von dieser Geiss wird verglichen mit dem gebrochenen Kralanka-Granit. Und ich finde irgendwie sehr edel, sehr schön, sehr eigenwillig. Und wer die mal Lebungen erleben dürfen, da kann ich fast nicht vorstellen, wenn man da nicht die ins Herz schließt.
Das Eigensinnige, das scheint Ihnen zu gefallen. Sie haben einen ganzen Haufen Künstler, bekannte Künstler, muss man sagen, der Dimitri zum Beispiel, oder der Linard Bardil, von dem hören wir nachher dann noch etwas, oder der Tetz Gappa, Felix Schad und so weiter, haben Sie alle können für das kleine Zeichen, nein, es ist ja nicht klein, für das, Entschuldigung, grosse, wunderschöne Zeichen, Geissli, begeistern. Und die haben einen ganzen Haufen Kunstwerke gemacht, gemalt und Lieder komponiert zugunsten von dem Geissli. Wie viele Geissli können Sie jetzt retten mit dieser Auktion, die letztes Wochenende war?
Also mit dem Geld können wir vor allem einfach unser Gesamtrettungsprojekt in den nächsten Jahren mitfinanzieren. So eine Zahl aufzählen, wie viel wir jetzt genau retten. Wir haben zum Glück viele Leute, die uns unterstützen, viele ehrenamtliche Züchter. Wir haben eine Warteliste von Leuten, die die Geiss zutun wollen. Also man kann nicht einfach anrufen und kommt eine besorgt über.
Komme ich auch eine über, wenn ich einfach einen Garten habe? Dann muss ich schon irgendwo im Hochgebirge wohnen?
Hochgebirge nicht, aber sie müssen natürlich der Geiss können eine artgerechte Haltung auf dem Hof geben. Also sie brauchen ein paar fast schon, sage ich, Hektare Land, also oder zumindest eine halbe für eine Zweitrige. Wir haben viele private Leute, viele Liebhaber, die uns mithelfen, die einfach drei Geissen haben. Das ist ganz wertvoll für unser Projekt, weil wir brauchen ja möglichst viele verschiedene so Zuchtgruppen, wie wir denen sagen, damit wir möglichst viele Geissböcke haben.
Wird die nicht aussterben, die Rasse, dank Ihrer Unterstützung, Ihrer Hilfe?
Dank dem Projekt haben wir jetzt eigentlich jedes Jahr ein bisschen zulegen. Und ich bin sehr guter Hoffnung, dass wir das schaffen. Mit 300, knapp 350 Tieren ist das ganz stark geförderte Rasse. Das sind jetzt mehr als 60 Betriebe, die dahinter stecken, also fast nichts.
Eigentlich. Das ist wenig. 300 Stück sind das, wenig für eine Tierrasse.
Es macht Eindruck, wenn man sieht, wie wenig eigentlich hinter dran steckt. Umso mehr sehr gut zu schauen, dass die Leute dranbleiben und motiviert bleiben.
Wer also Interesse an einer Geiss hat, eine graue oder auch schwarz-weisse oder sonst eine alte Rasse, die vom Aussterben bedroht ist, bitte beim Philipp Ammann melden. Der Philipp Ammann, Tierschützer, heute unser Gast hier im Fokus auf der RS3. Herr Ammann, der berühmte Tropfen auf der heißen Stein, ich denke, da können wir nicht ganz um über das zu reden nachher. Zuerst aber Ihren nächsten Musikwunsch, Coldplay. Wir haben lange gerungen, ob wir das Stück spielen. Es ist nämlich sehr lang und ich habe dann wirklich gesagt, okay, wir spielen es, weil Ihnen liegt so viel an dem Stück. Warum?
Das ist einfach ein Hammer-Song. Ich finde ihn sehr toll, weil er passt so eigentlich zu sehr vielen von meinen Lebenssituationen, sowohl zu den eher schlimmen oder Sachen, die man halt durchgemacht hat, die einem traurig stimmen. Aber er passt auch sehr gut, wenn man gut drauf ist. Ich finde gerade den zweiten Teil finde ich absolute Hammer. Und ich habe sie dürfen live im Stade de Suisse sehen. Das ist schon sehr, sehr toll gewesen. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. When the tears come streaming down your face. 'Cause you lose something you can't replace. When you love.
Fix You von der Coldplay ist das eine Live-Version und mitgebracht hat sie unseren heutigen Fokusgast, der Philipp Ammann von Pro Specie Rara. Er ist dort der stellvertretende Leiter. Das ist die Stiftung in der Schweiz, die sich einsetzt für Nutztiere und Haustiere, also Kühe, Hunde auch, Geissen, Schafe, Schweizer Nutztiere und aber auch Kulturpflanzen, die vom Aussterben bedroht sind. Ihren Job sind Tiere, Philipp Ammann. Und wenn man bei Ihnen auf der Homepage schaut, was Sie alles für Tiere als jetzt schützenswert anschauen, dann habe ich jetzt ein bisschen gestaunt, weil dort ist zum Beispiel der Appenzeller, der, ich sage jetzt mal ein bisschen böse, der Kleffhund, der Schwarze, wo wenn man irgendwo vorbei wandert, einem will fast in die Wade beissen. Und das Freiberger Ross ist auch dort. Und ich habe ein bisschen nachrecherchiert, es gibt 20'000 von diesen Ross, Freiberger Ross. Und da habe ich mich jetzt gefragt, was braucht es eigentlich, um bei Ihnen in die Grenze zu kommen, dass man jetzt als Spezie Rara betitelt wird?
Ja, wie der Name sagt, Rara, also es muss etwas Seltenes oder etwas Gefördertes dahinter stecken. Bei den Freiberger Ross ist das effektiv auf die erste Sicht eigentlich nicht so der Fall. Wenn man aber doch ein bisschen reingeht, was denn das für Ross sind, dann sieht man, dass da ganz viele Linien, also Tiere innerhalb von dem Bestand selten vertreten sind. Also, man redet dann eben nicht nur von der Vielfalt der Rasse, sondern auch von der Vielfalt innerhalb von einer Rasse. Also, wenn ich innerhalb von einer Rasse alles den gleichen Hengst einsetze, dann wird das genetisch gesehen eng. Also, es gibt viel Inzucht.
Und das ist schlimm.
Inzucht ist aus zwei Gründen eigentlich schlimm. Einerseits gibt es Schäden, also, körperliche Schäden. Also es gibt Deformationen oder die wachsen nicht richtig. Und der zweite Effekt ist, dass man Erbgut verliert. Durch das mit viel Inzucht Gleiches und Gleiches zusammenkommt und Unterschiedliches auf der Seite bleibt dann.
Und Ihren Job bei Pro Specie Rara ist wirklich zu schauen, dass von den selteneren Tierrassen, Schweizer Nutztierrassen, möglichst viele Exemplare, gesunde Exemplare in möglichst guten Bedingungen leben, wenn ich das richtig verstanden habe. Es stirbt weltweit pro Monat eine Nutztierrasse aus. Wissen Sie gerade, welches Tier letzten Monat ausgestorben ist?
Das ist schwierig. Pro Specie Rara schaut ja seit den 80er Jahren dafür, dass in der Schweiz das nicht mehr passiert. Also in der Schweiz ist keins mehr ausgestorben.
Außer die Kuh, die wir vorher darüber geredet haben.
Die ist im 75 ausgestorben.
Das ist gerade noch ein bisschen vorher.
Genau. Und von diesen 7600 Tieren, die hier die FAO vor 3 Jahren, das ist die Welternährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO, ein Inventar gemacht hat, kenne ich natürlich nur einen absoluten Bruchteil. Eben jetzt das irgendein Rind war in Burma oder ein Schwein in Äthiopien oder ein Schaf in Albanien, das ist schwer zu sagen.
Welches stirbt denn als nächstes in der Schweiz aus?
Keins mehr.
Seit sie gibt.
Dafür sorgen wir schon. Also was schön ist, dass man natürlich, wenn man vergleicht mit den 80er Jahren, wo es keine Organisation gegeben hat in der Schweiz, die sich um geförderte Rassen kümmert, ist heute die Bekanntheit von dem Thema sehr hoch. Und so gibt es dann auch immer mal wieder, dass Leute uns kontaktieren, wenn ihnen etwas komisch vorkommt oder wenn sie meinen, es stirbt etwas aus. So sind wir ja zum Beispiel auch vor 4 Jahren auf die Kupferhalsgeissen gestoßen, wo ich selber nicht mehr gedacht hätte, dass das passieren kann.
Sind das die grauen oder so braune, langhaarige?
Das sind langhaarige Geissen, die hinten schneeweiß sind, wie ein Dominostein, eigentlich hinten weiß, vorne aber nicht schwarz, wie Schwarzhals, sondern ganz kupferfarbig, also ein wunderschöner Braunton haben die. Das sind sehr edle und schöne Geissen und wir haben dann am Anfang auch gedacht, ja, was kann ja fast nicht sein, dass man heutzutage noch so Tiere findet. Aber effektiv hat man dann auch historische Belege gefunden.
Mhm, dass die wieder gibt, noch gibt. Tut Ihnen das eigentlich persönlich weh, wenn Sie lesen, dass irgendwo jetzt nicht vielleicht nur ein Nutztier, sondern sonst ein Tier ausgestorben ist, definitiv?
Ich finde das natürlich sehr schade, weil es ist ja nicht nur... Es ist ja nicht nur das Biologische, aber verschwindet. Das ist ein gutes Stück Geschichte, ein Stück Kulturgut verloren, wo unsere Ahnen davon gelebt haben, wo ein Teil gewesen sind eigentlich von unserer Geschichte. Heute geht das immer wie stärker in Vergessenheit, dass wir leben. Wir leben von den Nutztieren. Unser Teller ist gefüllt von Nutztieren und Kulturpflanzen natürlich auch. ohne alle unsere Nutztierrassen würde unser Menü Teller einiges ärmer aussehen. Sei es, dass wir ein Ei wollen oder ein Stück Fleisch oder ein Käse oder aber auch Wollpullover.
Mhm, das ist jetzt das, was uns unmittelbar betrifft, wenn man jetzt so die Biodiversität, die Artenvielfalt weltweit anschaut. Das ist ja 2010 das Jahr von der Biodiversität, von der UNO ausgerufen. Es gibt auch unzählige Veranstaltungen jetzt zu dieser Artenvielfalt, wo wirklich alles Leben dazugehört auf dem Planet. Als Beispiel ist gerade heute und morgen in Freiburg eine sehr grosse Veranstaltung zu dem Thema, ein Kongress von der Schweizerischen Akademie von der Naturwissenschaften. Am Wochenende ist zum Beispiel in St. Gallen eine Tagung mit dem Titel «Biodiversität in der Krise, wie weiter?». Es ist offenbar nicht gelungen, Herr Ammann, das weltweite Artensterben zu bremsen. Man schätzt offenbar, dass pro Tag 50 bis 100 Pflanzen oder Tierarten aussterben. Ist das Thema einfach wie zu weit weg, zu abstrakt? Kümmert das niemand?
Es ist, glaube ich, auch eine Bewusstseinsfrage. Also, wo passiert das wirklich? Ich habe gerade jetzt ein bisschen schmunzeln, wo Sie jetzt die Umschreibung machen von diesen Kongress. Und ich persönlich finde das Wort Biodiversität ziemlich schlimm. Das ist so technisch. Das ist so, da geht es um Erbgut, da geht es um Genetik, da geht es um eben wie, der Zeigefinger geht rauf. Mhm. Man muss fast ein schlechtes Gewissen bekommen, was alles ausstirbt. Dabei ist Biodiversität so etwas Tolles, so etwas Lebiges und so eine Grundlage von unserem Leben und von unserer Lebensqualität auch.
Und man könnte eigentlich auch sagen, wenn man es zynisch will, sagen, dass eben das Aussterben, also die Verschiebung von Rassenarten, dass das ein Teil von der Evolution ist, dass halt einfach dazugehört. Dinosaurier sind ja auch ausgestorben, jetzt ohne den Mensch, Mammuts auch. Ich weiss nicht, wie weit dort der Mensch verantwortlich mit war. Aber man könnte eigentlich sagen, wir machen da viel zu viel, sie machen sich viel zu viel Gedanken, weil das ist einfach ein Teil von der Natur. Wenn man die Kühe nicht mehr braucht, dann sterben die aus. Wenn die Geiss keine Lebensgrundlage mehr hat, dann stirbt die auch aus. Basta, Ende, machen doch nicht so ein Theater.
So darwinistischer Ansatz.
Sehr, ja. Genau. Natürlich sehr provokativ jetzt. Aber es ist schon, also die Frage stellt sich schon, was hat denn das für einen Sinn?
Ja, ja. Also was man auf jeden Fall muss sagen ist, Rassen sind immer gekommen und gegangen. Der Mensch hat die geschaffen. Ohne Mensch gibt es die Vielfalt an Geissen und Schafen so nicht. Weil es gibt ganz wenige Wildgeissen und Wildschafe, also das Mouflon oder die Bezoargeiss, die vergleichbar mit unseren Steinböcken irgendwo in ihren Ursprungsländern in Asien oder so umkrageln. Die haben gar nichts zu tun mit unseren Tieren, die wir in Obhut vom Mensch eigentlich haben. Also man könnte sagen, das, was der Mensch geschaffen hat, könnte der Mensch auch wieder aussterben lassen. Dann muss man sich überlegen, was ist uns das wert, wenn wir in Zukunft keine Landwirtschaft mehr so betreiben, wie wir es gerne hätten, oder wenn wir unsere Essgewohnheiten ändern. Was man auch noch ins Feld bringen kann, ist, dass Rassen andere abgelöst haben, hat es immer gegeben, aber wie schnell das heutzutage passiert. Früher hätte man nicht einfach können, Samendosis irgendwie von einem Stier um die halbe Welt schicken mit Express-Kurierdienst oder mit eingefroren in Flüssigstickstoff. Man hätte nicht so können Tiere umeinander fahren oder schicken. Man hätte die technischen Möglichkeiten zum Züchten, Gentechnik, Klonen und alles mögliche, künstliche Besamung, hätte man das alles nicht gehabt. Und heute gibt es eine wahnsinnige Beschleunigung. Also Rassen entstehen schneller, also Züchtungen entstehen schneller, die dann besser sind als alte Rassen, die alte verdrängen.
Das geht schneller und da hat der Mensch offenbar grosse Verantwortung dabei. Wenn Sie jetzt Ihren Job anschauen, also Sie schauen das Geissli und eben Kühe und ich sage das jetzt überhaupt nicht despektierlich, also dass die Nutztiere, Geissli, Schafe, Kühe in der Schweiz erhalten bleiben und Sie schauen jetzt Ihre Arbeit an von ganz weit oben und auf, sagen wir, Millionen Jahre langen Zeitachs. Sind Sie dann nicht manchmal fast am Verzweifeln?
Nein, also ich finde, wenn man um die Tiere herum sein darf, wenn man die Tiere erleben kann, dann stellt man sich die Frage gar nicht.
Gibt es keinen Moment, wo Sie zweifeln?
Ich nehme das so in mir auf. Also wenn ich die Tiere sehe, was ich mir einsetze, und zum Glück bin ich immer mal wieder auch wieder außerhalb von meinem Büro und ich brauche das auch, die Faszination einfach zu spüren. Und dann stellt man sich die Fragen eigentlich so nicht mehr.
Welche stellen Sie sich dann?
Ja gut, das sind häufig viel praktischere Sachen, so viel, wie man im Zeug innen ist, oder? Es ist ja so, dass wir erhalten oder retten und erhalten alte Rassen. Eigentlich erretten wir und erhalten wir ja die Leute hinterher. Weil ohne einen Bauer, der sagt, das Ebola-Rind, das gefällt mir, das will ich haben, das bringt es mir, da kann ich ein Nischenprodukt produzieren, gibt es das Rind nicht. Ohne einen Bauer, der sagt, das Spiegelschaf, das ist mein Schaf, da gebe ich alles, weil ich muss ja auch die Herdenbuchdaten melden, das ist auch viel Aufwand in so einem Erhaltungsprojekt, wo läuft hinter dran, hinter der Kulisse. Und eigentlich ist das eine tägliche Challenge, so eine Herausforderung, die Leute bei Laune zu behalten, motiviert sein, mitzumachen und lustigerweise auch nicht zu motiviert sein. Das klingt jetzt in meinem ersten Ding vielleicht ein bisschen lustig, aber dort, wo die Leute dann wieder übermotiviert sind, haben wir wieder einen Konflikt, weil dann die zu schnell vorwärts gehen mit diesen Tieren, zu schnell zu stark selektionieren, nur mit den besten Tieren schnell vorwärts kommen. Und das kann auch wieder einen Frust provozieren für die, die einfach erhalten wollen. Und das unter einen Hut zu bringen.
Also das Halten ist eigentlich bei Ihnen schon so ein im Vordergrund. Ich habe Freude an diesen Tieren und dahinter steckt irgendwie einfach die Erhalten von dieser, sag mal, schweizerischen Tiervielfalt, die es noch gibt und hoffentlich noch lange gibt. Was wäre eigentlich, zum Schluss noch die Frage, was wäre der grösste Erfolg in Ihrem Leben jetzt als Naturtierretterschützer?
Ich habe das Gefühl, der grösste Erfolg ist, dass die Leute noch ein bisschen sensibler werden, sich bewusster sind, was wir haben mit unseren Rassen, dass es eben nicht nur jö ist, nicht nur schön ist, sondern dass es auch wertvoll ist, das zu erhalten. Und wir sind auf dem Weg. Also die Leute werden sensibel, die Leute fangen einfach begriffen, dass es wertvoll ist, die Rassen zu erhalten.
Dann wünsche ich Ihnen viel Glück auf dem Weg, uns da davon zu überzeugen, dass das wertvoll ist, dass Ihre Arbeit wichtig ist und Sie auch dabei unterstützen. Viel Erfolg und ganz herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind, Philipp Ammann. Ihren letzten Musikwunsch, der kommt, wir haben es vorher schon ganz kurz angetönt, vom Linard Bardil. Und zwar ist das ein Lied, das er extra für Sie, beziehungsweise extra für die grosse, graue, schöne Geiss komponiert hat.
Ja, das ist natürlich sehr schön gewesen für uns, die Solidarität zu spüren von den verschiedenen Künstlern.
Das ist einer von diesen Künstlern,
muss ich sagen. Das ist einer von den 26 Künstlern, genau, die in dem Projekt mitgemacht hat für die Graue Geiss. Er hat dann halt kein Bild oder keine Skulptur gemacht, sondern ein Lied. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was mir dauernd auf meinem iPod läuft, aber ich finde es sehr, sehr schön, sehr emotional und es tut vor allem die Geschichte von der Gabriela Glitscher mit dem fast ausgestorben und wieder eine Zukunft geben, ganz schön umschreiben.
Hören wir jetzt gerade rein, eine zähe, graue Geiss vom Linard Bardil. Und das ist der Fokus gewesen, hier auf DRS3 abladen oder nachhören kann man das Gespräch wie immer auf drs3.ch. Euch allen daheim einen schönen Abend weiterhin. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Lüthi.
Eine zähe, graue Geiss lauft immer mehr im Kreis und sagt, ich sterbe aus und es stört nicht der Maus. Ja gut, dann ist halt Schluss, sagt sie, ich mach am Fuss. Für 1000 Jahre und wird mich kein Mensch mehr sehen. Da sei eine alte Frau, ich hätte einen Stall und auch ein selten schöner Geisser macht, der würde gern eine Skizze haben, eine Skizze oder zwei. Jetzt geh und nimmer allein, ist jetzt die graue Geiss, lauf nimmer im Kreis. Kalanka, Kitziger Käse und Anker und oft der Berger Johlen, die Murmeli und Tole. Frischkrötli im Kalanka, gibt Ziegerkäse und Anka und auf den Bergen Johlen. Murmeli und Tole. Meh, 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 meh. Quack, 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 quack. Oh, meh, 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 meh.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.